beschäftigen sich alle im Kern mit derselben Frage, wem gehört künftig eigentlich die ganze Kundenbeziehung?
Wir haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne, die reicht ja nur noch für einen Fingerschnipsen. Wir schaffen ja gar nicht mehr ganze Dossiers heute durchzuarbeiten. Wir scrollen ja einfach weiter.
Und dass Banken heute nicht mehr nur noch mit anderen Banken konkurrieren, sondern halt indirekt auch mit Apple, mit Amazon, Netflix, weil irgendwie ein Kunde sich sagt, ja, warum dauert eine Überweisung jetzt irgendwie länger, als ein Essen zu bestellen?
The tables are a bit turning. So now, it was harder to get in as a new player, but it was easier to cross sell.
For professional investors only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön dich zu sehen.
Hi Malte, schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen.
Wunderbar. Und Christoph, worüber ich mich besonders freue, ist, endlich haben wir mal Zeit, miteinander zu quatschen.
Stimmt.
Und sind ja hier ständig Gäste.
Genau, diese Folge haben wir mal keinen Gast, beziehungsweise nur über Bande mal klein. Wir reden mal ein bisschen untereinander. Jetzt, wo die neue Woche wieder losgeht, werfen wir mal einen Blick zurück auf die letzte Woche. Was hast du denn so getrieben?
Ich habe mich ein bisschen vorbereiten müssen auf den Private Banking Kongress. Wir sind jetzt übermorgen, also am Mittwoch, sind wir in München in der BMW World und haben da unseren, ich glaube, es ist der 38. Private Banking Kongress. Wir sind im 15. Jahr des Kongresses. Und da galt es einiges vorzubereiten. Wir haben zwei Panel, ein Panel zur Next Generation Thematik. Wie bereiten sich Family Office Banken auf das Thema vor? Wie gilt es, die Next Gen abzuholen? Was gilt es da zu beachten? Generation der Erben, pipapo, da kommt ein Experte von PwC, sitzt da mit auf dem Panel. Und ich habe ein weiteres Panel am Nachmittag, da geht es um Asset Protection. Ein Riesenthema, unglaublich komplex teilweise auch, steuerlich hochinteressant, Wegzugsbesteuerung. Was ist geopolitisch schwierig jetzt? Wo kann ich noch hin? Wo sollte ich eine Stiftung gründen? Also da sitzt ein Partner von Frick Gocke Schaumburg von der Kanzlei und da dröseln wir dieses Thema mal ein bisschen auf.
Beides interessante Themen für die Anwesenden auf jeden Fall. Also wer da auch noch hin möchte, kann sich jetzt ja auch noch kurzfristig vorbeikommen oder anmelden. Ich denke mal, München ist ja immer einer unserer größten Standorte und das lohnt sich drumherum. Ihr habt ja auch ein paar ganz interessante Speaker. Ich bin ja diesmal leider nicht dabei, das haben wir hier auch schon mal besprochen. Die Gespräche wird es dann zwar auch irgendwann wieder im Nachklapp geben, aber wer auch an den Umfragen mitmachen möchte vor Ort und so, ist es natürlich immer schöner, dabei zu sein.
Herzlich willkommen und wer Lust hat zu kommen, einfach eine Nachricht an mich und es geht glatt.
Genau, ich war vergangene Woche in Berlin unterwegs, auf der FIBE. Fibe geschrieben, Fintech Berlin ist eine Konferenz mit Fintechs in Zusammenarbeit mit einem Handelsblatt. Relativ große Nummer, ich glaube über beide Tage irgendwie auch 2000 Teilnehmer, auch wenn das da wahnsinnig weitläufig aber ist. Ich war da zum ersten Mal und das ist nicht nur eine Messe, wo so ein paar Payment-Startups irgendwie mit bunten Apps stehen, um das mal so zu sagen, sondern da laufen auch wirklich mittlerweile die Leute herum, die entscheiden wollen, wie Banking in 5 oder 10 Jahren aussieht. Das war jetzt, glaube ich, zum dritten Mal die Messe. Warst du da schon mal?
Nein, ich war da noch nicht.
Und da sind klassische Banken vor Ort, da sind Neobanken, da sind viele Fintechs, da sind auch viele KI-Startups, Plattformen auch mit so Themen, wie du sie liebst, mit Regulatorik, mit KYC-Prozessen, all diesen ganzen Kram. Und die beschäftigen sich alle im Kern mit derselben Frage, wem gehört künftig eigentlich die ganze Kundenbeziehung?
Jetzt bereiten wir uns ja schon beide schon intensiv vor auf die OMR hier in gut 3 Wochen in Hamburg. Ist es vergleichbar gewesen?
Ja, vom Vibe vielleicht sogar schon so ein bisschen. Also auch eher so, da ist dann so ein Einhorn, was irgendwie ein fancy T-Shirt anhat und so einen Bierkrug hält. Sie haben so eine Sie haben zum Beispiel so eine Späti-Stage, die ich schön fand. Sie haben so eine Tiergarten-Stage, wo es dann wirklich aussieht, als würdest du in so einem kleinen Wald sitzen. Visa hat da so mit VR-Brillen und so. Also es ist schon eher vom Vibe an einer OMR dran als an einem Private Banking-Kongress. Liegt natürlich auch an der Zielgruppe. Es waren jetzt gar nicht so viele klassische Asset Manager aus unserem Biotop da. Eine DWS war da, eine Vanguard war da. Ansonsten dann auch so eine Now, eine Liquid und wie man das so noch kennt, die so ein bisschen dazwischen sind. Aber da hast du viele andere gar nicht gesehen, die ja sonst aus unserer Welt kommen.
Hast du denn so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man solche Themen wie KYC, Regulierung, die sind ja alle verhältnismäßig dröge, wenn man die so ein bisschen modern aufpeppt, dass die sich auch gleich ein Stück weit besser verdauen lassen?
Ah, ja, vielleicht schon. Ich war ein bisschen überrascht, wie viele von diesen Unternehmen es da gab. Gefühlt waren da 10 Fintechs, die KYC-Sachen machen. Und ich glaube, das ist auch was durch KI ordentlich disruptiert wird. Also ob die da alle noch in 2 Jahren sitzen, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber so ist das ja nun mal generell in dieser ganzen Welt. Das ist ja bei der OMR, wenn du eben den Vergleich gemacht hast, nicht anders mit den ganzen Agenturen, SEO-Steuerung, KI, Reichweiten-Boost-Firmen. Das wechselt ja auch munter durch.
Jetzt sind wir im 15. Jahr des Private Banking Kongresses. Was sind denn so ein bisschen deine Ideen, die du aus Berlin vielleicht mitbringst? Was sollten wir auch machen? Sollten wir auch eine Späti-Ecke hinstellen?
Also, dass man das ein bisschen aufbricht vom Settings, muss natürlich hinpassen in die Welt, aber finde ich schon schön, weil es macht einfach einen anderen Vibe. Es bringt eine gewisse Lockerheit rein, auch die Leute untereinander so ins Netzwerken zu bringen. Generell glaube ich, dass diese ganzen Themen, auch wenn sie dröge wirken, aber natürlich unglaublich wichtig sind für die ganze Branche und wie sich das aufstellt. Also ich glaube, so ein paar technische Impulse zu machen, da Leute zu holen, vielleicht auch aus dieser ganzen Sparkassenwelt, die das mitentwickeln oder onboarden oder so eine ID Now und sowas. Ich meine, da geht es ja auch darum, wie schnell kann man irgendwo ein Depot abschließen, all diese ganzen Sachen. Ich glaube, das ist schon was, was uns auch mal gut stehen würde. Können wir ja auch mal für die nächsten Private Banking Kongress überlegen.
Christoph, mit wem hast du da gesprochen?
Ich habe da mit einigen Leuten gesprochen. Da gibt es dann auch demnächst Einzelfolgen. Wen ich auf jeden Fall dort getroffen habe, war der Murat Kalkan von BBVA. Kennst du BBVA?
Die spanische Großbank.
Ja, genau. Haben über 80 Millionen Kunden weltweit. Den fand ich extrem spannend, weil der gar nicht wirkt wie ein klassischer Banker. Der hat mal ein Praktikum bei Google gemacht früher, war dann lange bei McKinsey, also ein klassisches Consulting. Lebt mittlerweile in Madrid und verantwortet bei BBVA die globale Expansion der Digitalbank. Und über den habe ich ein Porträt geschrieben mit der Überschrift Der freundliche Angreifer, weil er sehr freundlich wirkt, sehr, sehr höflich, ruhig, aber inhaltlich schon ziemlich klar sagt, das, was viele Banken heute liefern, ist nicht mehr das, was Kunden heute erwarten. Er sagt selber, die BBVA ist 169 Jahre jetzt alt, hat über 80 Millionen Kunden weltweit, wird von der EZB beaufsichtigt, also ist jetzt auch wirklich ein Schwergewicht, auch wenn viele die hier nicht kennen, weil die natürlich hier nicht aus unserem Markt kommen traditionell. Aber die versuchen gerade, sich halt mehr wie ein Tech-Unternehmen zu verhalten. Und das Interessante war, der Murat sagt, der Aufstieg dieser Digitalbanken, weil die haben gar keine Filialen hier, ist eine reine Digitalbank in Deutschland, der hat eigentlich gar nicht im Banking angefangen, sondern bei Amazon, bei Apple, bei Google, weil Menschen sich dort an so schnelle, intuitive und persönliche Erlebnisse oder personalisierte Erlebnisse, besser gesagt, gewöhnt haben und diese Erwartungen auch an ihre Bank hatten.
In the last decade or two, you've seen that the digitization in all industries impacted also banking. So customers, because of their lives outside of financial services, they started expecting from their banks the speed of Amazon. They started expecting seamless experiences like Apple. They started expecting that proactive guidance that Google does and so on. So they started seeing these experiences, technological experiences in their non-financial services lives. They started expecting them from banks. So on the demand side, the customers have become more digital. On the supply side, with mobile becoming so prominent, even an extension of our human body, or the data availability, or the cloud becoming more prominent technologies, banks finally arrived to a point to effectively supply that demand that I just described. So the combination of these two things resulted in a bit of a rise of digital banks.
Mm-hmm. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, dass Banken heute nicht mehr nur noch mit anderen Banken konkurrieren, sondern halt indirekt auch mit Apple, mit Amazon, Netflix, weil irgendwie ein Kunde sich sagt, ja, warum dauert eine Überweisung jetzt irgendwie länger als ein Essen zu bestellen? Warum muss ich noch ein Formular ausfüllen wie vor 20 Jahren? Warum weiß meine Bank eigentlich so wenig über mich, obwohl die ja mehr Daten hat als manch andere? Wie erlebst du das?
Ja, ich sehe das ja ganz genauso und ich sehe das ja auch an meinen Kindern, die halt in dieser digitalen Welt wie selbstverständlich von links nach rechts swipen und hin und her drücken. Ich sehe das auch. Ich finde das auch, dieser One-Click von Amazon hat das ganze Shopping-Experience, wenn du so willst, auch schon revolutioniert. Ich sehe auch, dass die Banken wahnsinnig viel aus der Hand gegeben haben, wenn du dir alleine überlegst, was heute alles über PayPal läuft, was man sich an Geld hin und her schiebt, für was du es ausgibst, das sind ja alles im Endeffekt ja Daten und UX, die fehlt den Banken heute. Und ich glaube, das ist sehr fahrlässig, aber liegt sicherlich auch ein Stück weit an der durchregulierten Welt, dass eben solche Teile, ähnlich auch wie beim Asset Management, weißt du, wenn ein Family Office heute einen Fonds kauft, dann funktioniert das ja auch nicht so, dass man quasi beim Asset Manager tätig wird, sondern das geht dann über Depotbanken, Verwahrstellen und das heißt, der Asset Manager selber weiß auch nicht wirklich, von wem kommt denn jetzt das Geld. Und da sind, glaube ich, ganz viele Kundenerlebnisse auf dem Weg dahin verloren gegangen. Es wäre wichtig, die wieder irgendwie ein bisschen zurückzuholen.
Genau, da ist viel hier auch unter Druck geraten durch die Digitalisierung und genau deshalb expandiert BBVA jetzt auch aggressiv nach Deutschland. Die sagen, Deutschland ist riesig, aber gleichzeitig in Teilen digital noch erstaunlich rückständig. Ich denke, mit der These würden die meisten mitgehen. Und er sagt auch, viele Kunden haben mehrere Konten, weil kein Anbieter alles richtig macht.
Now, why Germany? When we look in Germany, obviously for multiple strategic reasons, it's the biggest biggest country in Europe. And I just talked about how retail banking is becoming more global. So scale is becoming global scale, not the local scale. Global scale has become more important. So if you want scale, if you need scale, going into Germany makes a lot of sense. It's one of the biggest markets in the world, but also biggest market in Europe. And we believe also that there is a growing digital adoption, digital savviness. So customers becoming comfortable doing their banking digitally only. That's a ratio that we see in Europe. Germany has a strong potential, but even a little bit behind in certain countries. So we see a growing potential in that regard as well. Now, this is the macro reason. We believe that there is a bit of underserving in German markets. We find that incumbents are lacking the strong digital experience or the pricing transparency on attractive pricing. On the flip side, the neobanks, they're missing the trust and they're missing the product suite as well. So Germans need to choose between incumbents and get the trusted service and product suite, or they go with a neobank and they get the pricing transparency, attractive pricing and a good digital experience. But they need to choose. We believe that we bring that trust factor. Our strategy in the product dimension is we want to give the universal banking proposition, meaning everyday financial needs of the customers need to be satisfied under one roof.
Und das war so ein Stück weit im Gespräch auch so seine Kernthese, dass die etablierten Banken das Vertrauen haben, also die Marke, viele Produkte, aber dass die oft keine gute Nutzererfahrung bieten. Die Neobanken auf der anderen Seite wiederum haben oft eine gute App, die haben meistens niedrige Preise, sind vielleicht sogar kostenlos, aber denen fehlt noch das Vertrauen, die Bilanz oder die Produktbreite. Er sagt, das ist ja, wie viele Leute kennt man, die sechsstellige Summen bei einer Digitalbank anlegen? Das ist im Verhältnis noch sehr gering. Und BBVA versucht jetzt genau so dazwischen zu gehen, also so ein bisschen wie eine Neobank auszusehen, aber trotzdem wie eine Großbank zu wirken. Also deswegen auch das Porträt so der freundliche Angreifer, weil im Kern sagt er, hey, eure Apps sind schlecht, eure Preise sind schlecht, die Kunden sind offen für Neues.
Super spannend. Und sollte ja auch für die Privatbankenwelt in Deutschland ein Stück weit vielleicht sogar auch eine kleine Blaupause sein.
Ein zweiter Gedanke, den ich von ihm spannend fand, war, er sagt, das Retail-Banking wird viel globaler. Also früher war Banking etwas extrem Lokales, Sparkassen, Volksbank, Filiale um die Ecke. Heute kann theoretisch jede Bank mit einer guten App und einer europäischen Lizenz in jedem Markt angreifen.
Ja, das ist ein Riesenthema und ich glaube auch, es trifft ein Stück weit so den Kern der Zeit heute, weil du hast diese Verbundenheit gegenüber irgendwelchen Häusern, die man vielleicht früher hatte noch. Keine Ahnung, man kam aus Hamburg, man geht zur Bärenberg oder zur Haspa. Diese aus Tradition herausgeführten Geschäftsbeziehungen, die gar nicht hinterfragt werden oder so, das gibt's nicht mehr. Das sieht man ja auch an den jungen Leuten und ich sehe es auch wieder an meinen Kindern. Eine Markenzugehörigkeit, die Halbwertzeit nimmt heute viel mehr ab. Was man gestern bei Abercrombie & Fitch gekauft hat, kriegt man heute bei Zara oder so. Das war ja bei uns früher auch noch so ein bisschen anders. Und ich glaube einfach, wer heute den besten Service anbietet, die beste Usability, dem gehört am Ende auch der Markt.
Absolut, darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. Er sagt nämlich auch, früher war es extrem schwer, überhaupt ins Banking reinzukommen. Also wenn du einmal ein Depot hattest, da bist du dann auch geblieben. Also wenn man einmal Kunde war, dann lief das da. Heute ist es genau andersrum. Also er sagt,
it was easier in the past. It was easier in the past, when you had the relationship with a bank or bank had the relationship with a customer. It was much easier that the customer expected to get all other products.
If you had a relationship, but it was harder to get in there, right?
Yeah, it was harder to get in. Yeah. So you're actually right. The tables are a bit turning. So now, it was harder to get in as a new player, but it was easier to cross-sell.
To maintain what you have, yeah, exactly.
Now it's flipping. The tables are completely upside down. So it's much easier to get in. And as it is much easier to get in, it's much harder to cross-sell. Mm-hmm. So I think that's the situation that we are in now.
The tables are a bit turning. Also du bleibst heute nicht mehr 30 Jahre beim Girokonto von der Hausbank, sondern du kannst ja heute einfach in 5 Minuten ein zweites Konto eröffnen, hier noch ein Depot, da noch eine Kreditkarte beantragen. Das Problem, sagt er, heute ist nicht mehr, einen Kunden zu gewinnen, sondern halt das Problem ist, relevant zu bleiben.
Richtig.
Das erleben wir ja nun auch am Ende, nehme ich mal eine Revolut oder so, die sind ja überall, eine Scalable sind überall, jeder hat da irgendwie noch ein Depot und Co. Und das ist ja aber ein ganz fundamentaler Shift, der da gerade stattfindet.
Das ist ein fundamentaler Shift und gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung auch für eine Revolut oder eine Scalable, sich mitnichten darauf ausruhen zu dürfen, dass man heute ein bisschen en vogue ist, das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, und momentan ist es ja auch so, sehe ich ja auch an mir selber und an immer mehr Leuten, dass man mitunter 3, 4, 5 Finanz-Apps parallel hat. Und wie du sagst, die Treue ist da relativ gering. Also das bin ich mal gespannt, wie sich das verändert. Und dann gibt es ja sogar noch ein weiteres Thema noch on top, was da drauf kommt. Das große Thema der Messe überhaupt war halt, wie zu erwarten, künstliche Intelligenz. Also das war überall, da hatte jeder irgendeinen AI-Slide, jede zweite Präsentation hatte irgendwo Agentic AI im Titel. Und auch Murat glaubt, dass die KI-Welle noch schneller und noch radikaler wird als die klassische Digitalisierung.
Like the digital transformation that we discussed in the beginning, I think we are now going into an AI transformation era. And I think this will be a little bit faster, not the 2 decades that we have gone through. It will be, in my opinion, 5 to 10 years time. We will be looking into a very different landscape. Again, the lives of customers outside of non-financial services impacting what they expect from their banks. What is happening in our lives outside of financial services? In ChatGPT, you get a human-like conversational answer to things. Right now, banks don't operate that way. So that's something customers will start expecting from their banks. Netflix, they use AI to hyper-personalize everyone's screen. So now customers will want, why do I look at the same website for me? Why doesn't the bank know what I want to do? Why is it not personalized? And also, you want, the one thing that AI will bring also proactivity. Like Google is proactively alerting you in different things. So why is not my bank alerting that I'm going to fall into this cash flow problem or so? Like, why isn't the bank has so much data? Why isn't that? So I think we will see much more human-like, much more proactive, much more hyper-personalized experiences going forward. And finally, with the LLMs and agentic AI, we are living in a world where banks will be able to provide that. I think that's where the banking is going to evolve to.
Und das ist auch ganz spannend, weil BBVA bietet eine App in ChatGPT direkt an. Also wo sich nicht ChatGPT irgendwas aus dem Internet zieht, sondern die ziehen sich das schon von der Website. Und er glaubt aber, dass das immer relevanter werden wird. Also dass Menschen sich daran gewöhnen, mit ChatGPT zu reden, wie mit einem Menschen. Und irgendwann, sagt er, erwarten die das auch einfach von ihrer Bank. Also dass man nicht mehr Menüpunkt 7, Unterpunkt 3 und hier PDF herunterladen macht, sondern eher, hey, kann ich mir diesen Urlaub leisten? Oder wie viel Geld habe ich diesen Monat schon ausgegeben? Oder hey, warum sinkt mein Kontostand eigentlich gerade so stark, dass man das irgendwann nur noch fragt und dass die KI dir das zusammenfasst. Denn er sagt, die Banken haben ja eigentlich alle Daten dafür, nutzen die bislang aber zu wenig.
Sehe ich ganz genauso. Ich kenne auch einige Startups, die das schon implementieren für größere Banken eben auch. Und es geht ja auch darum, dass man, jeder Kunde ist ein Stück weit anders. Der eine möchte in einer gewissen Frequenz kontaktiert werden, braucht die und die Themen. Andere sind da etwas zurückhaltender. Und ich glaube, diese ganz unterschiedlichen Charaktere, Kundenprofile, die gilt es auch über eine KI ein Stück weit zu bedienen oder über gewisse Silos heraus, was die Beratung angeht, was Ideen oder neue Produkte angeht. Und ich glaube, da stecken wir noch ganz in den Anfängen.
Wo ich mit ihm drüber gesprochen habe, wo er auch noch nicht so eine ganz klare These hat, da würde mich mal deine Meinung interessieren, wenn man das mal weiterdenkt, dass das jetzt in ChatGPT eine App ist quasi drin, deine Bank. Und die These ist, dass du bald mit einem Gemini, mit einem ChatGPT, mit einer Siri, wem auch immer, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren das nur noch so nativ sprichst. Wie wichtig wird die eigentliche App der Bank, die eigentliche Website der Bank als Kanal noch? Wird das trotzdem der Hauptkanal bleiben oder wird das so umändern, dass wir in 5, 6, 7 Jahren den KI-Kanal primär haben? Und wenn du es mal ganz genau wissen willst, dann machst du nochmal die Bank auf. Was denkst du?
Ich glaube, das geht alles gern Super-App plus KI. So ist es ja auch schon in weiten Teilen Asiens der Fall oder so. Du kommst heute in Vietnam oder so klar mit einer Super-App. Du bestellst dir das Taxi genauso wie das Essen und machst deine Finanzgeschäfte. Also ich glaube, dass künftig noch viel mehr in Lösungen gedacht wird, nicht in Einzel-Apps. Und dass die KI da einen signifikanten Anteil daran natürlich auch übernimmt. Ob man das immer 1:1 gleich mitgeht, das weiß ich nicht. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es, sobald es für jemanden einfacher ist, die Lösungen auch schneller zu erreichen sind, geht man es mit. Ich hätte mir vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass ich ständig ins Telefon reinquatsche. Aber inzwischen, oder wir machen ja auch viel mit KI und auch viel über Sprache. Das hätte man doch vor 5 Jahren nicht gedacht.
Das stimmt. Und gleichzeitig war Murat bei aller Technologie-Euphorie auch ein Stück weit vorsichtig. Er sagt, am Ende bleibt Vertrauen nun mal die wichtigste Währung im Banking. Das ist vielleicht noch das, warum es im Finance vielleicht ein bisschen länger dauern wird, jetzt im Vergleich zur Essenslieferung und Co. Er sagt dazu Folgendes.
It is super important. In the 5 dimensions that I described about the growth and engagement of banking, the most important one, the foundational layer is trust.
Trust.
So, and trust is so hard to build over time, so easy to break. So no, I think banks need to find ways to move faster, safely test and so on. But no, they need to remain prudent and so on, because we're talking about the hard earned money of individuals. Yeah. It cannot be tested recklessly. Absolutely not.
Und das ist dann wahrscheinlich auch der entscheidende Unterschied zwischen Banking und ein Stück weit auch vielen anderen Branchen. Also du kannst bei einer Shopping-App kannst du auch mal irgendwie einen Fehler machen oder beim Streaming-Dienst kannst du auch mal eine schlechte Empfehlung bekommen, die jetzt nicht deinen Geschmack getroffen hat. Wenn deine Bank einen Fehler macht, dann geht es halt direkt um dein Geld. Und deshalb glaube ich, da wird sich vielleicht nicht in jeder Hinsicht der schnellste und coolste Anbieter durchsetzen, sondern du musst schon diesen Mix aus Technologie und Vertrauen smart ineinander gehen, aber ich glaube, nur noch auf Vertrauen, auf Marke auszuruhen, das wird nicht mehr reichen.
Nein, das wird nicht mehr reichen und ich glaube, es nochmal, es wird um den Service gehen und gerade dann eben, wenn es irgendwo hakt, du möchtest immer erreichbar sein und du möchtest aber auch deine eigenen Probleme oder deine Lösung schnell geklärt haben.
Dann habe ich noch ein zweites Thema, was mich die letzte Woche beschäftigt hat. Ich hatte mal wieder so einen typischen Fall, der eigentlich viel über unsere Branche erzählt. Da hat sich ein Asset Manager über eine Überschrift beschwert, die angeblich, ja, ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen zu clickbait, ist aber die zu zugespitzt oder zu provokant fand. Und ich dachte mir so, genau das ist ja eigentlich das Problem in unserer Branche. Viele wollen lieber eine Überschrift, die zwar auch niemandem wehtut, aber dann auch niemanden mehr interessiert. Mir geht es jetzt auch, um das gleich zu sagen, wir kommen ja beide aus der Bild, sind da ein bisschen krawalliger vielleicht groß geworden, aber mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie mal künstlich zu skandalisieren oder Überschriften zu bauen, die dann ja gar nichts mit dem eigentlichen Text zu tun haben. Aber wir sind halt auch nicht in einer Welt, in der sich Menschen freiwillig durch 10 nüchterne Fondartikel klicken, nur weil sie am Ende ganz sachlich korrekt sind. Und ich sehe, dass man ein Stück weit zur Aufmerksamkeit ist ja auch Teil unseres Jobs. Also ich habe früher mal gelernt, Henry Nann, der legendäre Verleger, hat ja mal gesagt, die Kirche muss voll sein, bevor man predigt. Ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Eine gute Überschrift muss in meinen Augen Neugier erzeugen. Sie muss irgendwie einen Konflikt haben oder eine Spannung mitbringen oder eine überraschende Wendung irgendwie anteasern, sonst liest den Text ja am Ende niemand und dann bringt auch der beste Inhalt nichts.
So ist es.
Du machst das ja nun auch schon ein paar Jahre. Wie guckst denn du da drauf?
Starte mit einem Erdbeben und steigere dich langsam.
Stimmt, auch alte Journalistenregel.
Alte Journalistenregel. Ich glaube, inzwischen ist es noch viel wichtiger, weil wir haben ja eine Aufmerksamkeitsspanne, die reicht ja nur noch für ein Fingerschnipsen. Wir schaffen ja gar nicht mehr ganze Dossiers heute durchzuarbeiten. Wir scrollen ja einfach weiter. Das heißt, du musst mit einer Überschrift heute was landen. Und es muss ja, krawallig ist immer so negativ. Weißt du, wir hatten noch mal eine ganz geile Überschrift hier. Da gab es doch diesen Streit zwischen Akatis und Garnier.
Der Leberhaken.
Ja, der liegt ja auf dem Weg. Nein, das war doch klar. Und also wer den nicht mitnimmt, den Leberhaken. Nur zur Einordnung, der heißt Henrik Leber, der Gründer und Mann von Akatis. Deshalb verstehe ich es nicht ganz. Und das, was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, wir sprechen ja denn viel mit Vertriebsexperten oder mit PR-Experten auch oder so. Ich würde es mir gar nicht anmaßen, sprich irgendwie in deren Beritt irgendwie zu kritisieren oder besser können zu wollen. Und ich glaube einfach, weißt du, du hast eine astreine Karriere gemacht bei der Bild, bei Stern, jetzt hier bei uns und ähnlich habe ich das auch gemacht. Wir wissen doch, wovon wir reden. Wir sind doch Handwerker in dem Bereich. Das heißt, wenn wir eine Überschrift machen, die zuspitzt, aber das Thema beim Namen nennt, dann sollte die auch so bleiben.
Ja, ich kann es ja vielleicht auch mit dem konkreten Fall mal machen, worum es ging. Da ging es um ÖkoWorld. Die bringen ja jetzt einen Transformationsfonds, investieren jetzt also künftig auch in Unternehmen aus Branchen wie Stahl zum Beispiel auch, aber dann vielleicht auch denkbar Chemie oder Zement. Also genau in jene Bereiche, die ja früher oft als die Bösen galten. Wer das Unternehmen ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja auch früher, der Alfred Plato, der da drin war, der hat ja auch immer geschimpft gegen diese Konzerne. Hoher CO2-Ausstoß und da war auch mal das Best in Class war nicht gut genug. Und meine Überschrift-Idee war jetzt, ich habe mit der Verena Kienel gesprochen, wie sie dieses Transformationskonzept entwickelt haben, wie sie das Scoring dafür entwickelt haben. Das war so ein bisschen, wie ÖkoWorld lernte, die Bösen zu lieben, wollte ich das so nennen. Und ich fand das eigentlich ziemlich charmant, weil es ja meiner Meinung nach genau die Geschichte erzählt. Da steckt ja ein Wandel drin, da ist ein Augenzwinkern, da ist auch ein bisschen Reibung drin. Vor allem zeigt es ja aber, hey, hier passiert gerade etwas, das früher undenkbar gewesen wäre. Also früher heißt noch vor 2, 3, 4 Jahren. Und genau da, finde ich, gibt es in der Branche oft ein Missverständnis. Also viele glauben, dass jede Zuspitzung automatisch unfair oder negativ sei. Dabei kann ja eine pointierte Überschrift sogar glaubwürdiger sein, weil sie einfach offen ausspricht, was ohnehin jeder denkt. Also wenn der ÖkoVolt früher gegen Stahlhersteller gestänkert hat und jetzt sagt, wir investieren in diese Besten dieser Branche, weil Transformation nun mal auch Schwerindustrie braucht, ist ja eine Meinung, die gar nicht exklusiv haben, aber das geht ja auch jeder mit, dann ist das doch keine peinliche Kehrtwende oder so. Das ist ja eine super spannende Geschichte und die sollte man meiner Meinung nach auch so erzählen.
Naja, und wenn man eine eigene Produktlösung auf den Markt bringt, der genau von dieser Transformation profitieren soll, dann muss man diese Geschichte doch auch nach draußen tragen. Man muss sie doch auch mitgehen. Und man muss natürlich sagen, okay, früher waren wir radikaler oder war unsere Mission eine andere. Heute sehen wir das eben so. Und ich finde gerade diesen Wandel, diese Erkenntnisgewinne und am Ende des Tages auch Ableitungen aus der Geschichte zu treffen, ganz, ganz wichtig.
Ja, ja, ich verstehe natürlich, die investieren, und das muss man natürlich der Fairness halber sagen, sie investieren ja nicht in die Bösen. Also ein Unternehmen, was schlecht ist und schlecht bleibt, das wird ja, da wird ja nicht rein investiert. So, wenn man das jetzt in der ganzen reinen Lehre auslegt, verstehe ich den Punkt ja total. Aber A, so ist ja klar, dass es nicht gemeint ist, weil natürlich geht es ja darum, früher waren das Konzerne, die nie investiert hätten. Jetzt begleitet man diesen Wandel, weil man auch sagt, hey, der ganze Klimawandel, wir brauchen Windräder, wir brauchen Solarpaneele, wir brauchen Rohstoffe. Also das geht ja nun mal auch ohne nicht. Da, interessanterweise ist man da im Ausland auch mitunter viel lockerer. Also ich erinnere mich, dass ich vor, ich glaube, 2 Jahren in Mannheim hatte ich ein Gespräch mit Nordea-Portfolio-Managerin, die ganz selbst so von, Zitat, dreckigen Branchen gesprochen hat, die gesagt hat, hey, der Wandel braucht auch die schweren Jungs. Das fand ich, ehrlich gesagt, viel ehrlicher und auch zugänglicher als dieses typisch deutsche, bitte alles möglichst neutral, möglichst glatt, bloß ohne Reibung zu machen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn man wirklich einen neuen Weg einschlägt, dann gewinnt man ja eher Glaubwürdigkeit, wenn man das selbstbewusst erzählt, anstatt das jetzt hinter so einer harmlosen Compliance-Überschrift irgendwo zu verschlecken. Wie gesagt, am Ende hast du dann halt nämlich irgendwas, was zwar auch niemanden mehr verschreckt, aber eigentlich auch niemanden mehr interessiert.
Ja, aber dann ist es ja austauschbar. Am Ende des Tages müsste man jetzt sagen, liebe ÖkoWorld, kommt mal hier zu uns nach Hamburg in den Podcast. Wir holen uns den verantwortlichen Marktvorstand noch von Heidelberger Zement dazu. Und dann sprechen wir mal, wie so eine Transformation funktionieren kann. Weil ohne Beton geht es nun mal nicht. Und es gibt eben auch ökologisch sauberen Beton immer mehr. Und das ist doch ganz toll. Solche Geschichten wollen wir ja auch hören.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist halt das, wenn man wirklich diesen ganzen Wandel macht. Und ich finde, die haben wirklich viel Gutes gemacht. Die haben jetzt ein neues Logo, eine neue Schrift. Wirken viel moderner, haben jetzt auch so das Alte abgelegt. Da war jetzt auch eine lange Zeit dazwischen. Also das gehe ich wirklich auch alles mit. Ich glaube, man muss sich da einfach kommunikativ auch ein bisschen mehr trauen und nicht dahinter verschanzen. Ich meine, fairerweise, das haben die auch nicht exklusiv. Wir haben ja auch oft Interviews, die dann irgendwie 5 Schleifen von Hamburg nach Frankfurt, nach London, wieder nach New York oder Boston und dann wieder zurückdrehen, wo es dann vom Deutschen ins Englische wieder ins Deutsche geht. Nochmal 3 Freigabeschleifen und am Ende bleibt irgendwie ein Text übrig, in dem nichts mehr mit einer Seele irgendwie drin bleibt. Und obwohl ich da ja schon ein paar Jahre jetzt auch in der Branche unterwegs bin, bin ich da manchmal doch immer noch überrascht. Hast du das Gefühl, das wird besser oder schlechter?
Ich glaube, am Ende wird es doch besser. Ich glaube aber nochmal kurz zu ÖkoWorld. Ich hatte eines der geilsten Interviews, hatte ich in der Tat damals mit dem alten Alfred Plato. Da bin ich mit der Tochter einer Kollegin, der Kollegin auch, und meinen damals, wie alt waren meine Töchter da? 5 und 8 sind wir nach Hilden da rausgefahren bei Düsseldorf. Und dann haben wir die Kinder das Interview machen lassen. Also ich weiß noch, die Headline war, Alfred Plato, wie kann das besser werden mit dem Umweltschutz? Gute Geschichte, hatten wir ein 6-seitiges Interview mit dem, haben da im Biergarten gesessen, die Kinder haben gemalt und Interviewfragen gestellt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt, wo wir schon beim Thema sind, was auch Überschriften angeht oder solche Spielarten, das müssen wir viel mehr machen. Und alles andere ist so austauschbar. Und diese PR-Headlines oder so ein bisschen, wasch mich, aber mach mich nicht nass, die hast du ja sofort wieder vergessen.
Ja, ja, man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch wirklich einige sehr gute Pressesprecher, Kommunikationsleute in dieser Branche. Also Menschen, die auch wirklich verstehen, wie Journalismus funktioniert, die wissen, was eine Geschichte braucht, die am Ende auch sauber abwägen können zwischen was ist fair, was ist kritisch, was ist spannend, was ist problematisch. Also das soll jetzt ja nicht klingen, als wäre das jetzt eine Generalabrechnung, aber man erlebt da schon, wie gesagt, mitunter, dass da sehr empfindsame Reflexe sehr schnell passieren, um das mal so zu sagen.
Ich glaube, Christoph, es wird am Ende des Tages besser, weil wir auch kreativer werden und die Branche ja auch ein bisschen immer moderner wird. Sag mal, wir haben ja beide eine Bild-Vergangenheit oder so. Was sind denn so deine Headlines der Jahrzehnte?
Ach, also Wir sind Papst war damals natürlich super. Also das war das Gefühl auf den Punkt getroffen. Ich fand tatsächlich letztens schön jetzt ich weiß gar nicht mehr genau, es ging jetzt um höhere Alkoholsteuern, höhere Zigarettensteuer, also um unser Haushaltsloch irgendwie zu stopfen. Diskussion um Zuckersteuer und die Bild hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht für ihre Zielgruppe. Kippe, Cola, Korn, was kostet jetzt bald das Leben oder so, mit so einem Kneipenbild daneben. Und holt mich einfach direkt ab. Aber man kann es natürlich auch einfach, oder ich mag es manchmal auch, wenn es ein bisschen sophisticated ist, nochmal irgendwie eine zweite Ebene hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen ehemaligen Kollegen, der hatte mal ein Porträt über Gregor Gysi geschrieben und die Überschrift war Politik, Punkt, Macht, Punkt und einsam, Punkt. Und es war halt natürlich der Satz, Politik macht einsam, aber jede dieser drei Facetten, sein Leben für die Politik, dann dieser Machtmensch Gysi, aber auch diese Einsamkeit, klar, er hat auch Kinder, aber es wurde auch viel erzählt, wie dieses Leben eines Politikers einsam ist, das hat so wunderbar zusammenharmoniert mit einem Bild, das finde ich auch bis heute super sowas. Und das kann auch ein Magazin bis heute immer noch anders als online, wo die Zeile bei mir wahrscheinlich so nicht verfangen würde.
Sensationell.
Hast du Favoriten?
Ja, ich finde es zumindest auch, ja, ich habe Favoriten und ich finde es auch ganz interessant, dass es bei mir ist, ist die Bild auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Taz, die sich da tatsächlich für genial teilweise. Also ich finde, dass die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin macht die Taz auf mit einem Kinderfoto von ihr und sagt, hurra, es ist ein Mädchen. Finde ich legendär. Sportheadline von der Bild-Zeitung zu Trainerzeiten von Rudi Völler, als wir auf Saudi-Arabien getroffen sind. Rudi, Haudi, Saudi. Sensationell. Muss man mal drauf kommen. Und ich habe ja ein paar Jahre bei der Bild gearbeitet oder so. Und das sind echt schon Typen, die sich sowas einfallen lassen. Ich fand das immer großartig, weil das auch mit einer Leichtigkeit manchmal rüberkommt und dachte, meine Güte, das hat er jetzt einfach so auf den Tisch gepackt und los geht's.
Ja, ja, sensationell. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber ich finde, bis heute macht das Spaß, sich Überschriften zu überlegen. Und was, also das ist bis heute einer der Teile im Job, der auch nie langweilig wird.
Das ist mit einer der besten.
Ja.
Christoph, schön mal so eine private Folge mit dir. Könnt ihr mir vorstellen, das nochmal zu wiederholen. Und dann suchen wir uns mal auch Themen ab, die vielleicht ein bisschen gar nicht mal immer nur mit Finance zu tun haben. Ich hätte auch gerne mal mich mit dir über Genuss, Literatur und was so noch uns allen Spaß macht, unterhalten. Wir müssen mal so ein bisschen auch an unsere Eigenwerbung denken, was so Headlines und also was geht. Deshalb auch die Bitte mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach auch mal, was müssen die Sterne da lassen?
Sterne da lassen oder Bewertungen. Wer es bis hierhin geschafft hat, der hört uns ja doch offenbar gerne zu. Insofern das gerne auch mal den Plattformen mitteilen. Das hilft uns im Ranking aufzusteigen.
Wunderbar. Und wenn ihr Kritik habt, Ideen, schickt sie uns.
Auch worüber wir reden könnten, abseits der Finanzwelt, vielleicht auch jetzt mal mit so kleinen Journalismus-Einblicken wie heute. Mir hat Spaß gemacht und bis bald wieder, Malte.
Ciao, ciao.